Ich freue mich, wenn wir uns heute Morgen sehen. Viele bekannte Gesichter, neue Gesichter unter uns. Aber wir sind ja versammelt, um eine Begegnung mit Jesus Christus zu haben. Und wenn uns seine Augen treffen, dann ist das immer auch eine Generalrevision unseres Lebens. Eine Überprüfung bis ins Innerste hinein. Und ich will Sie heute am Beginn dieses Gottesdienstes grüßen mit dem Wort: Es werden nicht alle, sagt Jesus, die zu mir Herr, Herr sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Wir singen nun das Gebetslied »Ein reines Herz, Herr, schaff in mir«, 263, alle Verse. Herr Jesus Christus, wir versammeln uns jetzt in deiner Gegenwart. Und wir freuen uns, dass du König und Herr bist, dass unser Leben nun auch vor dir neu geordnet werden darf. Und wir kommen vor dich mit all der ganzen Not unseres Lebens und bitten dich, heilige uns und reinige uns, dass deine Spuren so sichtbar werden in unserem Leben, ja, dass alles nach deinen ewig gültigen Ordnungen neu gemacht wird. Du weißt, was viele von uns jetzt bewegt an Schmerz, an Enttäuschung, an Versagen. Aber wir bringen dir auch das, was heute in diesem Gottesdienst geklärt werden muss, was vor dir nicht recht ist. Gib doch, dass wir teilhaben an deiner Gottesherrschaft und dass unser Leben umgeformt wird von dir her. dass wir Menschen deines Willens werden. Und so wollen wir dir jetzt in der Stille auch all das bekennen, was uns ganz persönlich Not macht. Bei dir, Herr, ist kein Ding unmöglich. Amen. Schlagen Sie bitte Ihre Bibel auf. Ganz am Ende des Neuen Testaments, Offenbarung 20, Seite 271 bei den Kirchenbibeln. Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Gehen Sie nie in eine Kirche ohne Bibel. Sie müssen prüfen, was heute gepredigt wird über der Schrift. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. und ihr Platz fand sich nicht mehr. Und ich sah die Toten, große und kleine, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt wurden in den feurigen Pfuhl geworfen. Und wen man nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben fand, der wurde in den feurigen Pfuhl geworfen. Singen wir alle miteinander, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. 428, die ersten drei Verse. Musik. 2. Korinther 5, Vers 10. Ich blieb diesmal hängen am Wochenspruch und dachte ich, das ist ein Predigttext für uns heute, am Ende des Kirchenjahres, Seite 190 in den ausgelegten Bibeln. Und zwar will ich nur über die erste Hälfte des Satzes predigen. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Herr, jetzt mach uns dies klar und die Konsequenzen deutlich. Amen. Wenn man sich ein wenig umhört unter unseren Zeitgenossen, dann hört man überall etwas von der Zukunftsangst. Das ist das Thema auch unserer jungen Leute. Und dann sprechen sie davon, wie sie Angst haben vor den Entwicklungen der modernen Technik, wie sie Sorge haben um die Ausbeutung der Schätze dieser Welt und der Energiereserven und wie sie Befürchtungen haben um diese irrsinnige Aufrüstung der Völker mit hochmodernsten Waffen. Es war so lange Zeit ein selbstverständlicher Glaube, als ob der Mensch ohne Gott, wenn er sich bloß einmal losgerissen hat von der Bevormundung Gottes, eine neue Welt schafft. Das war doch unsere Generation, ihr jungen Leute. So waren wir doch selbst geprägt. Was brauche ich Gott? Was brauche ich einen Glauben? Wir können doch die Welt verwandeln. Nun erleben wir in unseren Tagen eine Erschütterung, dass es jeder, der einigermaßen seine Sinne beieinander hat und wach in die Zukunft blickt, wie diese Zukunft für uns so bedrohlich ausschaut und dass sich deckt mit dem, was in der Bibel drin steht, dass in dieser Weltgeschichte die Bosheit des Menschen und seine Loslösung von Gott zu immer neuerer Gewalt, Ausbeutung, Unrecht führt und das Böse immer stärker wird. Denn da fragen ja manche, was sagt denn ihr Christen zu der gesamten Entwicklung? Wir können nur erschrocken feststellen, genau das, was in der Bibel drin steht. Und dann müssen wir auch immer wieder den anderen sagen, wisst ihr eigentlich, dass uns die Dinge, die euch so erschrecken, gar nicht die schlimmsten sind? Wir sehen viel mehr in der Zukunft noch ein Datum, um das unsere Gedanken kreisen. Ein Fixpunkt, von dem wir eigentlich alle ausdenken und das in unserem Leben das bestimmende Datum ist. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist zuerst ein erschreckender Gedanke. Jetzt stelle ich einfach einmal fest, dass in den letzten Jahren, wenn ich unsere Predigten durchsehe über das Gericht, fast nicht gepredigt wurde. Oder wo? Wir waren noch in unserer Ausbildungszeit vor über 20 Jahren sehr geprägt davon, dass man doch dem Menschen keine Angst machen dürfe vor der Zukunft. Nun, Angst machen? Wir machen keine Angst, der Mensch hat Angst vor der Zukunft und er sieht besorgt, was alles sich vor uns auftürmt an Schwierigkeiten. Es ist ja eine ganz andere Frage, ob das wahr ist, ob dieses Datum kommt. Und nun mache ich eine Beobachtung, dass selbst unter Christen sich eine große Unsicherheit breit macht. Ich habe vor ein paar Tagen von einem Mann einen Brief bekommen, der sich darüber beschwert hat, dass in einer unserer Veröffentlichungen von Hilfe für Brüder drin stand, dass man verloren gehen kann. Und das ist ein alarmierendes Zeichen, wenn Christen sich nicht mehr bewusst sind, was vor uns steht. Paulus sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Für jeden von uns steht dieser Rechnungsabschluss bevor. Dann werden die Bücher herausgeholt und dann steht alles drin. Da gibt's keine Vertuschung. Da gibt's nichts, was man wegtun kann und nichts, was man auf die Seite schieben kann. Warum wird denn das eigentlich nicht verkündigt? Ich habe lächeln müssen, in den letzten Tagen hat es bei uns in den Zeitungen eine große Rolle gespielt, wie das ist mit der Verwendung von Asbest bei den Baumaterialien. Und man hat ganz vorsorglich auch schnell die Rundsporthalle von Bernhausen geschlossen, damit da nicht Menschen zu Schaden kommen. Man hat da gesagt, es seien doch einige Tausende in den USA, die vielleicht davon Schaden genommen hätten. Wenn man das so ernst nimmt, dass man Schaden nehmen kann, dann dürfen Sie nie einem Menschen darüber etwas verschweigen, das so klar im ganzen Zeugnis der Schrift das Gericht vor uns steht, und zwar mit der Stunde des Todes. Und wir Rechenschaft geben müssen über alles, was wir gehandelt haben, bis hinein in das Trachten und Denken und Fühlen unseres Herzens und unsere Gedanken und Sinne. Wenn uns ein paar Leute, die durch irgendeinen krebserregenden Stoff Schaden nehmen können, so wichtig sind, dann schulden wir der Welt darüber Information, dass man vor dem Gericht Gottes verworfen werden kann. Als der Apostel Paulus in die Heidenwelt hineinzog und zu den aufgeklärten Griechen kam und auf dem Areopag in Athen eine Rede hielt, noch bevor er ein Wort über Jesus gesprochen hat, hat er in einer unmissverständlichen Weise diesen Heiden deutlich gemacht, dass Gericht gehalten wird, dass alle Geschlechter und alle Völker vor einem Mann, den Gott bestimmt hat, Rechenschaft geben müssen. Und wenn Sie einmal die Worte Jesu daraufhin überprüfen, selbst das jüdische Volk, das diese ganzen Gedanken des Gerichts schon von dem Alten Testament her gut kannte, hat Jesus in immer neuen Bildern das entfaltet. Er hat davon gesprochen, dass das Netz an Land gezogen wird und die gesunden Fische und die faulen Fische getrennt werden. Er hat davon gesprochen, dass dann endlich das Unkraut aus dem Weizenfeld herausgerissen wird. Er hat davon gesprochen, dass die anvertrauten Pfunde überprüft würden, die jedem in die Hand gedrückt würden. Er hat davon gesprochen, dass auf dem Weinberg dann schließlich geprüft wird, was an der Ernte herauskommt. Sie können die vielen, vielen Gleichnisse und Bilder, die Jesus dafür gebraucht hat, alle aus Ihrem Kopf ja her sagen. Ein erschütternder Gedanke. Warum sind wir eigentlich so harmlos vor dem Gericht? Warum ist das kein Thema mehr unter Christen? Warum sprechen wir denn das nie an? Warum schweigen wir uns aus über dies in der allgemeinen Hoffnung, als ob da irgendwie vielleicht doch das alles nicht so schlimm wäre? Sie müssen wissen, dass das Heidentum in allen Religionen an dieser Stelle eine ganz furchtbare Unkenntnis hat. Es gibt kein Gericht. Der Buddhist träumt davon, ins Nirvana einzugehen, und der gebildete Grieche hoffte im Platonismus, dass er in den Ideen leben kann, in der Ideenwelt, die ihn begeistert. Das ist Heidentum. Und darum hat es Paulus in seiner Missionspredigt so eindeutig vorne hingestellt, dass wir ins Gericht Gottes gehen. Ich sehe darin auch ein Versäumnis in unserer Verkündigung, dass wir Angst haben vor dem Urteil der Menschen und das verschweigen. Römer 2, Vers 16 sagt Paulus, das wird offenkundig an dem Tag, an dem Gott das Verborgene im Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Wenn Sie das Gericht Gottes aus der Verkündigung wegnehmen, ja, dann geschieht all das, was wir in der theologischen Diskussion erlebt haben. Dann wird Jesus zu einem Moralapostel, dann wird Jesus zu irgendeinem Menschen, der uns ein paar Ideen bringt, zu einem Sozialreformer irgendwelcher Meinung. Was uns die Schrift bezeugt, ist, dass Jesus uns rettet vor dem künftigen Zorn Gottes. Und mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Wir haben heute Not damit, dass wir sagen, dass viele Christen sehr oberflächlich leben und dass ihr Tun nicht mit dem Glauben übereinstimmt. Woher kommt das? Weil sie die Worte vom Gericht aus ihrem Glaubensleben herausgenommen haben. Römer 14, Vers 10 sagt Paulus, wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes dargestellt. Und jetzt ist etwas Wichtiges. Das sagt ja Paulus zu Christen. Denn unter Christen hat sich oft die Meinung breit gemacht, wir sind ja alle durch die Vergebung Jesu gegangen. Dann ist für uns diese Sache erledigt. Und Paulus sagt dort in Römer 14 im Zusammenhang von Streit in der Gemeinde, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, du bist ein gläubiger Christ, und da gibt es in der Gemeinde Spannungen, dann musst du wissen, dass das alles vor dem Richterstuhl Christi dargestellt wird. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine Sache, die uns erschrecken muss und die uns heute an diesem Sonntag ganz neu zu einer Revision unseres ganzen Lebens nötigt. Da ist heute eine Umkehr fällig, eine Bereinigung von Dingen, die tief hineingehen, von Gebräuchen und Gewohnheiten unserer Fantasien und unserer Gedanken im Herzen, dass wir Menschen werden, die an jenem Tag vor dem Gericht Jesu bestehen können. Vor ein paar Tagen kam in unserer Zeitung ein Bild, das hat mich ganz schockiert. Ein Bankräuber, der einer Frau das Messer an die Kehle hält. Dieser junge Mann hat sich das so nett vorgestellt. Das macht er eben und dann ist das eben weg. Er hat nicht damit gerechnet, dass hinten die Kamera mitläuft und ihn mit seiner ganzen Visage abbildet. Sie sind ertappt. Wir sind ertappt. Und an diesem Ernst kommen wir nicht vorbei. Aber nun einen zweiten Gedanken will ich Ihnen noch sagen. Das ist ein beglückender Gedanke. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Jetzt meinen Sie, Sie hätten sich verhört. Ein beglückender Gedanke, natürlich ein beglückender Gedanke. Jetzt all die, die eine Bibel dabei haben, die haben jetzt allen anderen was voraus. Jetzt schlagen wir kurz den Psalm 9 auf, Vers 8. Da steht, der Herr aber bleibt ewiglich, er hat seinen Thron bereitet zum Gericht. Das steht im Zusammenhang der Freude über den Wundern Gottes. Oder im Psalm 50, Vers 6 lesen wir, die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen, denn Gott selbst ist Richter. Ja, wie ist das denn? Jetzt muss ich sagen, ja hoffentlich leben Sie schon so, dass Sie sagen, ich will in all meinen Entscheidungen nur vor Gott bestehen können. Es ist mir völlig egal, was die Menschen dazu sagen, was ich im Urteil der anderen gelte. Was hat sich denn eigentlich in unserer Christenheit breit gemacht, dass wir dauernd auf das Echo der Welt warten? Wir müssen doch bloß fragen, kann ich mit meinen Entscheidungen vor Jesus bestehen, auch wenn ich ganz allein durch mein Leben gehen muss? Die Gläubigen des alten Bundes, die waren doch ausgerichtet auf die Ordnungen Gottes. Aber sie waren Außenseiter, verlacht und verspottet, so wie es Christen immer sind, wenn sie den Weg des Gehorsams gehen. Und dann kommt die große Freude. Wie wird das einmal sein, wenn in dieser Welt Gott seine Ordnungen bestätigt und seine Herrschaft aufrichtet? Das ist heute noch verborgen, da lächeln die Menschen drüber. Aber wir müssen doch hineinpassen in dieses neue Gottesreich. Meinen Sie, Sie könnten mit einer Ungerechtigkeit, mit einer bewussten Sünde teilhaben am Reich Gottes? Darum steht das in den Psalmen so wunderbar, Psalm 96, Vers 13, vielleicht die wichtigste Stelle dazu. Der Himmel freue sich, die Erde sei fröhlich, heißt im Vers 11, das Meer brause, der Lobgesang der Natur soll angestimmt werden. Denn Gott kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Das ist ja wunderbar. Wir Christen haben doch eine Hoffnung, dass hinein in diese dunkle Zukunft der Welt Gottes Planung hineintrifft. Und dann wird Gott seiner Wahrheit aufhelfen. Dann wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Darum sind wir doch nicht die, die auf der falschen Seite sitzen, weil wir eine Zukunft haben. Und ich hätte es gewollt, Sie hätten es noch mal lauter gesungen, so wie Sie es mal in der Ewigkeit singen werden. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Da, wo ich die Anfechtung habe, soll ich nicht auch jetzt 5 gerade sein lassen, wie all die anderen auch? Soll ich nicht mitheulen mit der Meute? Nein, Jesus siegt. Er kommt zu richten diesen Weltkreis. das haben die Gottesfürchtigen zu aller Zeit als ihre Ermutigung genommen und sich gefreut. Aber jetzt muss ich doch noch eine Sache klären. Da steht doch auch in der Bibel, dass die Gläubigen nicht mehr ins Gericht kommen. Wie ist denn das? Sie kommen nicht mehr ins Gericht, denn sie sind täglich im Gericht Gottes. Ich hoffe, dass sie täglich vor dem unbestechlichen Blick Jesu sich kontrollieren und visitieren und überprüfen und sagen, Herr, nimm du meine Schuld weg. Buße kann doch von uns her nicht eine Sache sein, die wir am kommenden Mittwoch als einen einmaligen Akt tun, sondern als eine bewusste Hinwendung zu der Gottesherrschaft, die in unserem Leben anbrechen will. Der kommt nicht mehr ins Gericht, der ist hindurchgegangen, aber unser Leben muss offenbar werden. Da steht ja nicht, unser Leben muss gerichtet werden. Wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und das spricht Paulus im Zusammenhang mit dem Dienst der Christen, den sie tun. Wahrscheinlich ist auch dieses Wort 2. Korinther 5, Vers 10 von Paulus ganz bewusst auf Christen hin gemünzt gewesen. Er sagt einmal da gerade in seinen Korintherbriefen, dass alles, was wir bauen in der Gemeinde, ja, sehr verschieden sei. Das eine sei nur wie beim Hausbau den Stuppeln vergleichbar, die nachher keine Belastung standhalten. Und viel vom Tun der Christen wird am Ende zerbrochen werden. Und dann sagt er aber, das Werk, das ein jeder tut, wird offenbar werden vor ihm. Sie können das in einer guten Weise im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, wo es um die Gaben der Haushalter geht, die wir treu verwalten, noch einmal lesen, wo dann Paulus sagt, ich bin mir selbst nichts bewusst, ich muss mir nichts vorwerfen und ich lasse mich auch von keinem irdischen Gerichtstag etwas vorwerfen, aber darin bin ich noch nicht gerechtfertigt. Ich muss auf das ewige Urteil Jesu schauen. Ob mein Tun heute bestehen kann. Und das war ja die Wurzel, dass Christen oft auch in der Stille wirken konnten. Und gar nicht dieses Lautsprecherische unserer Tage brauchten. Ihr jungen Leute, wenn ihr auf den Gerichtstag Jesu ausgerichtet seid, ich freue mich, dass heute unsere Tischtennis-Turnierspieler schon unter uns sind, dass nicht bloß wichtig ist, welchen Sieg ich heute erringe, sondern ob ich an jenem Tag das Ja Jesu habe. Ob seine Gnade, die ich heute erfahre und seine Vergebung, an mir nicht vergeblich gewesen ist, sondern dass etwas Neues in meinem Leben schon zum Wirken kam. Und vor unserem Vers, im Vers 9, im 2. Korinther 5 steht ja, dass wir ihm gefallen sollen. Nicht den Menschen und nicht dem Urteil derer, die uns kritisieren, sondern dass wir Jesus gefallen, dem Richter an jenem Tage, wenn er kommt. Das ist ein beglückender Gedanke, dass es dann offenbar werden wird. Wir werden dann die kleinen Christengemeinden hervortreten, die heute unter dem Druck des Islam seufzen. Und ihre Werke sind verborgen und man meint, das ist alles so kümmerlich. Sie waren in Jesus getan und nicht vergeblich. Sogar der Becher Wasser wird dann noch von Bedeutung sein. Das Kleine, das ich im Leben gewirkt habe und das Große, wenn es Gott ihnen schenkt, dass er ihnen Vollmacht zum Wirken gibt. Noch ein letztes, das ist ein mutmachender Gedanke. Ein erschreckender, beglückender, mutmachender Gedanke. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Der auf dem Richterstuhl sitzt, ist Jesus Christus. Und wir kennen ihn genau, ganz genau. Der mir heute seine Gnade zusprechen will. Und der heute die Vergebung mir wirksam machen will über der Sünde meines Lebens. Darf ich ein wenig das ausmalen, so wie es die Bibel mit Bildern tut, wird ja ein ungeheurer Augenblick sein, wenn diese Erde mit Krachen zerbürst, wenn diese Himmel und die Kräfte der Natur zerfallen, wenn Sonne und Mond den Schein verlieren wird und Jesus wiederkommt und seinen Gerichtstag hält. Dann werden Menschen aufschreien und sagen, Berge fallt über uns, Hügel deckt uns, sie wollten sich am liebsten verkriechen, denn das wussten sie ja nicht. Dass Jesus der Weltkönig ist, der Gericht hält. Was denken Sie, was das in der Hölle sein wird, wenn Jesus Gericht hält und die Macht der Finsternis binden wird? Das steht ja in der Bibel, dass dann alle dunklen Mächte gebunden sein werden und weggetan werden, weggeworfen werden. Und dann werden Gläubige dastehen, Und das wollte ich Ihnen jetzt nur zeigen. Und werden sagen, ach Herr Jesus, endlich. Freuen Sie sich so auf das Kommen Jesu. Ich habe dir entgegengeharrt, ungeduldig. Mein Leben war jeden Tag bereit auf dein Kommen hin. Dein Tag hat mich nicht geängstet. Ich war ja so froh, dass du mich herausgeführt hast aus allen Bindungen, heute schon. Und ich habe die Sünde gehasst, ich konnte sie nicht mehr ausstehen in meinem Leben. Ich wollte nur mehr von deiner Auferstehungskraft erfahren. Leute, die ihm entgegenharren und sagen, ja, dass ich dich schauen darf von Angesicht zu Angesicht. Ich darf in deine Feueraugen sehen und mich freuen, dass ich dir gehöre und dass ich dein Eigen bin. Dass Gläubige dastehen, sicher, fest und gewiss, ich gehöre ihm. Und das, was er mir heute an Gnade zureicht, das gilt auch an jenem Tage. Und das ist gewiss, wissen Sie, das, was Sie heute empfangen an Erneuerung des Lebens, das ist gewiss an jenem Tag. Und das kommt nicht mehr ins Gericht. Das ist ausgelöst und herausgerissen aus diesen Büchern, die da aufgetan werden. Das steht nicht mehr drin. Jetzt will ich Sie einfach fragen, ist alles bei Ihnen in Ordnung? Können Sie sagen, komm Herr Jesu, heute, ich freue mich auf den Tag, wenn ich dir entgegengehen darf. Und haben Sie das bis in die letzten Gedanken Ihres Lebens hineinfolgt, bis zum Dichten und Trachten des Herzens. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist Zukunftshoffnung der Christen. Und das ist viel mehr als alles, was heute in Zukunft Ängsten der Menschen gesprochen wird. Zukunftshoffnung und das Wissen, was aus dieser Welt werden wird. Und das macht uns tüchtig zum Handeln heute. Amen. Und nun singen wir noch die zwei Verse von 428, Vers 4 und 5. Lieber Herr, unser Blick bleibt immer wieder hängen an dem, was unseren Augen so groß erscheint. Und wir sind auch versucht von dem, was in dieser Welt gilt. Wir sind erschrocken über all die dunklen Mächte, die so wüten. Und dann machen wir faule Kompromisse. Herr, jetzt gib uns nur diese klare Ausrichtung und vergib uns, wo wir Mitteil haben an dem, was vor dir nicht recht ist. Wir wollen umkehren und danken, dass du uns deine Vergebung schenkst, dass dein Blut jetzt alle Schuld wegnimmt und dass wir jetzt rein werden können vor dir, jetzt durchs Gericht hindurchgehen können, damit dann an jenem Tag nur noch offenbar wird, was deine Gnade gewirkt hat in unserem vergänglichen Leben. Gebrauche du uns an unserem Platz, dass wir etwas tun können, dass auch unser Predigen und Wirken in der Gemeinde nicht vergeblich ist. Unser Zeugnis vor den Ungläubigen in unserer Stadt.
Gib doch du wieder eine Rückbesinnung in deiner Christenheit auf das, was Not ist, dass wir an deinem Evangelium bleiben und uns orientieren an dieser wunderbaren Botschaft, dass du uns eine Zuversicht gibst im Gericht, das vor jedem Menschen steht, und dass wir hoffen können auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo wir teilhaben dürfen an deiner Gottesherrschaft. Gib doch, dass noch viele Menschen überall in der Welt dies entdecken und zum Glauben an dich kommen und gerettet werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jetzt lassen wir das Lied wegfallen, denn wir haben heute einen ganz wichtigen Gast unter uns. Professor Dr. Safir Atiyal aus Indien, übersetzt von Dr. Schottky, wird uns noch ein Grußwort sagen. Bitte.
A warm and hearty greetings to each one of you from your colleagues and friends in India.
Ganz herzliche Grüße an jeden einzelnen von Ihnen, von Ihren Kollegen und Freunden in Indien.
God's judgment is a real thing because God is just and righteous.
Gottes Gericht ist Wirklichkeit, denn Gott selbst ist gerecht.
But God's very longing, the very heart of everything he does is to provide a way to save man from judgment and to reconcile him to God.
Aber die Sehnsucht Gottes, das Herz von allem, was er tut, ist der Wunsch, Menschen zu erretten, sie mit Gott zu versöhnen.
He loved us so that none of us may perish, but have everlasting life.
Gott liebte uns, so dass niemand von uns untergehen muss, niemand verloren gehen muss, sondern dass wir ewiges Leben haben können.
When God looks at Stuttgart, when he looks at Europe, when he looks at the world, he wants people to be reconciled to him.
Aber wenn Gott auf die Welt sieht, auf Europa, dann sieht er auch auf Stuttgart. Er möchte, dass die Menschen gerettet werden, mit ihm versöhnt.
That is why Jesus said, the harvest is plenty, but the laborers are very few.
Deshalb sagte Jesus, die Ernte ist reif, aber das Feld ist reif zur Ernte, aber wenig sind der Arbeiter.
But when Jesus said that 2000 years ago, there were only, it is estimated, 250 million people in the world.
Aber als Jesus das damals vor 2000 Jahren sagte, gab es nur nach Schätzungen 250 Millionen Menschen auf der Welt.
But today there are probably 4.5 billion, about 18 times more people to be reached for Christ.
Heute sind es wahrscheinlich 4.5 Milliarden, 18 mal so viel wie damals.
What is it to you? What is it to me?
Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das für mich?
And those of us in India, the burden God has given upon us is the immensity of people perishing without Christ.
Die Last, die Gott auf unsere Herzen in Indien gelegt hat, ist die ungeheure Zahl der Menschen, die ohne Jesus verloren gehen.
If you take a particular balance and you put on one side India.
Wenn Sie auf die eine Seite einer Waage Indien legen.
And on the other side of the balance, you put every single country of Africa, such as Ethiopia, Tanzania, Algeria, Uganda, every one of the whole continent.
Und wenn Sie auf die andere Waagschale jedes einzelne Land von Afrika legen, Uganda, Äthiopien und so weiter.
And on the same side of the balance, you add every country of Latin America, Bolivia, Colombia, Chile, Mexico, every one of them. You add in the same balance.
Und wenn Sie auf die gleiche Waagschale wie Afrika noch jedes Land von Lateinamerika legen.
But India will weigh heavier than all the other put together in terms of population.
Dann wird sich die Waagschale immer noch auf der Seite Indiens nach unten neigen, Indien hat mehr Menschen als all diese Länder zusammen.
680 million people who perish because of God's judgment.
680 Millionen, die verloren gehen wegen Gottes Gericht.
If anybody takes this word of God seriously, he has to do something about giving Christ to others.
Wenn irgendjemand dieses Wort Gottes ernst nimmt, dann muss er sich anstrengen, das Wort von Christus an andere weiterzugeben.
And this is the task of the church in India and the church in Germany, church everywhere.
Das ist die Aufgabe der Gemeinde in Indien, der Gemeinde in Deutschland und überall.
Today church has turned its back to this word.
Heute hat die Kirche der Bibel oder die Gemeinde der Bibel den Rücken gekehrt.
This is the only constitution we have, just like any country has constitution for a Christian. This is the only constitution.
Für uns als Christen ist dies das einzige Grundgesetz.
This has to be preached, this has to be loved, this has to be taught.
Dies müssen wir lieben, dies müssen wir lehren, dies müssen wir predigen.
I am working with a theological seminary in India, one of the large, perhaps the largest one. We honor the word.
Ich arbeite an einem theologischen Seminar einer Hochschule in Indien, vielleicht der größten, die es überhaupt gibt in Asien.
We depend upon God so that God may help us to train pastors, preachers, missionaries who would love the word and proclaim it to the people who perish.
Von Gott sind wir abhängig bei der Ausbildung von Predigern, die Gottes Wort weitergeben an eine Welt, die sonst verloren geht.
There are people who perish right where you are, your neighbors also, not only in India, everywhere.
Es gibt Menschen, die verloren gehen, unmittelbar neben uns, unsere Nachbarn, nicht nur in Indien.
And may God help you to love this word, to live this word, and to pass this onward to others.
Möge Gott Ihnen helfen, dies Wort zu lieben, dies Wort zu leben und es weiterzugeben an die, die sonst verloren gehen.
Anyone who loves the Lord will have to give the Lord to other people.
Jeder, der den Herrn lieb hat, muss ihn weitergeben an andere.
For in this task, may God help you here in this country. May God help us, Christians in India.
Dabei möge Gott Ihnen in diesem Lande helfen und uns in Indien.
Victory to you through Christ.
Sieg Ihnen durch Jesus.
Freut uns, wenn wir solche Begegnungen haben. Das will ich noch kurz erklären. Seminar hat eine ganz große Bedeutung in der biblischen Zurüstung der Pastoren. Es gibt viele liberale Seminare in Indien und wir wollen im Gebet dieses Seminar auch in unsere Fürbitte tragen, denn das ist wichtig, dass die indischen Pastoren das Evangelium unverkürzt und ungeschmälert weitersagen. Wir haben bei den Projekten, die wir im Dezember vorstellen von Hilfe für Brüder, verschiedene Bauten von diesem Seminar aufgenommen. Wir wollen heute unser Opfer schon für dieses Seminar in Jotmal geben, das in Pune neu baut und erweitert in der Nähe von Bombay. Dafür ist also unser Opfer heute bestimmt. Es ist immer wieder schön, wenn wir solche Begegnungen haben. Die letzte Woche waren auch zwei leitende Brüder aus dem Tschad da. Sie wissen, was das für ein umkämpftes Land ist und der Moslem-Einfluss dort von Libyen gesteuert, und es war sehr bewegend, und ich bin immer wieder froh, wenn es auch im Gottesdienst sichtbar wird, wie wir mit der Weltchristenheit verbunden sind. Am Bußtag, am Mittwoch, haben wir zwei Gottesdienste. Tut mir leid, dass Sie nicht sitzen konnten, aber wir haben zwei Gottesdienste. Im zweiten hat es immer noch Sitzplätze, und wer gerne ein bisschen länger schlaft, darf das mit gutem Gewissen tun. Da ist am nächsten Mittwoch auch die Konferenz des Württembergischen Brüderbundes in der Bauerhalle in Esslingen-Weil. Dort wird auch das neue Freizeitprospektheft herausgegeben. Wir haben ja mit unserer Sommerfreizeit von der Gemeinde noch einmal umgestellt. Wir hatten ja ursprünglich anders geplant. Wir werden jetzt, meine Frau und ich, in Pura dabei sein, die letzten beiden Ferienwochen. Ich bin aber sehr froh, wenn Sie auf andere Freizeiten auch mitgehen. Nur kann man das ab dem Mittwoch tun, da kriegt man dieses Heft des Brüderbunds, wo die Freizeiten drinstehen. Und es war dann eben immer so, dass meist schon am Abend des Bußtags die Freizeit überfüllt war. Aber ich bin deshalb froh, wenn Sie woanders sich auch anmelden, weil ich meine, das wäre mal interessant, wenn Sie andere Bibelarbeiter kennenlernen. Notizenzettel müssen Sie mitnehmen, diesen rosa Zettel nicht vergessen, dort hinten bei den Gesangbüchern. Aber keine Gesangbücher auf die Notizenzettel legen, sonst nehmen die Leute das nicht mit. Sie müssen wissen, wie unsere Gottesdienste jetzt laufen und was sonst noch geschieht. Der offene Abend trifft sich in der Schlosskirche. Es tut mir leid, dass da ein Fehler passiert ist, in der Schlosskirche, in der Sakristei, zur Katakombe. Wir haben das letzte Mal gesagt, wir müssen jetzt im Winter etwas umstellen. Es hat jeder überlebt mit der Luft, das ist prima. Jetzt dann, gleich wenn es Amen verklungen ist, wenn Sie sorgfältig diese Fenster öffnen, sind Sie ganz vorsichtig. Die sind noch Nachkriegsware. Und dort oben lüften und hier, dann lassen wir kurz einen Durchzug und dann haben wir für den zweiten Gottesdienst wieder frische Luft. Deshalb läuft hier immer auch schon beim Lied, dann nach dem Gebet, die Heizung an. Die braucht 10 Minuten, bis sie anläuft. Da gibt's ein paar, die sagen, warum heizt ihr denn da? Und dann lacht er die Fenster auf, weil es 10 Minuten dauert. Und so lange haben wir die Fenster nur offen. Und dann kommt's warm, dann haben die im zweiten Gottesdienst auch noch einen Puster, warme Luft. Heute Nachmittag ist das Jahresfest des Bengelhauses in Tübingen, Lustnau um 14 Uhr. Getraut werden Frank Eckhard Schäfer, Diplomkaufmann, Schwarenbergstraße 88 und Dagmar Graupner, Studentin Gaußstraße 62, am Freitag um 14.30 Uhr. Bestattet wurde Marie Schwarz, geborene Gündner, 82 Jahre, Wächterstraße 5-3. Wir hörten dort das Wort bei der Bestattung, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen Hüldes in Segen. Und nun will der Herr mit ihnen gehen und sie seine Liebe und seine Freundlichkeit erfahren lassen, auch in all den Dingen, die zu Hause auf sie warten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.